sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Guten Abend und herzlich willkommen zu Folge 113 von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir stehen kurz vor den Playoffs, denn diese finden an diesem Wochenende statt, oder zumindest die erste Runde. Und um das Ganze ein bisschen leichter zu sezieren und zu ertragen, habe ich die liebe Anne wieder mit dabei.
Hallo.
Und bevor es in die Spiele und in die Playoff-Vorbesprechung geht, haben wir ein paar Neuigkeiten für euch, die wir besprechen wollen. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Routinemensch und die USL ist gerne auch ein Routinemensch und platziert gerne Teams in Gebieten, wo schon gerne 50.000 Gebiete oder Teams gibt, so dass neue Teams in Gebieten, wo noch keine Teams waren, eher selten vorkommen. In der gleichen Logik dachte ich mir, ich habe Ewigkeiten mit Lakritze nichts mehr zu tun gehabt. Man könnte es ja einem Versuch geben. Und ich sage mal so, ich habe mir eine Lakritze-Vergiftung zugezogen und bin noch nicht ganz sicher, ob ich gerade eine Kabeltrommel genascht habe oder doch nur Lakritzschnecken. Und diese gleiche Frage in abgewandelter Form wird man sich in ein paar Jahren über Idaho fragen. Seit gestern ist bekannt, dass in Boise, Idaho, eine noch unbenannte quasi Investorengruppe einen Zuschlag bekommen hat. Und daher möchte ich dich fragen, liebe Anne, was hat diese USL Eigentümergruppe vor? Welche quasi Sachen sind schon bekannt? Welche Ligen sollen bespielt werden? Und natürlich am wichtigsten, wie findest du das?
Ja gut, wie findet man es in Idaho? Gibt, glaube ich, Regionen, die irgendwie interessanter gewesen wären. Sie wollen die League One bespielen, sowohl die Super League. Ihr Stadion soll auf dem Expo Idaho Gelände sein. Ich habe mir das mal auf der Karte angesehen. Bis dato gibt es dort keinen Fußballplatz, beziehungsweise auch kein Stadion. Aber es sieht so aus, als wenn es eine Art Pferderennbahn oder ähnliches gäbe, wo ich zuerst bei der Karte nur dachte, dass das eine Tartanbahn sein könnte und dazwischen das Fußballfeld ist. Aber wenn man sich dann die Satellitenaufnahme ansieht, sieht man, da ist bisher noch nichts mit Fußball. Allerdings, das Gelände sieht auch so aus, als wenn da noch viel Bauland ist und man da eventuell ein Stadion hinbauen könnte.
Ich muss zugeben, ich bin ganz froh, dass es in Idaho ist. Nicht, weil ich irgendwelche Verbindungen zu Idaho hätte. Um genau zu sein, könnte mir der Staat fast nicht egaler sein. Aber deswegen finde ich es gut, weil es ein wirklich neuer Staat ist, der noch kein Profiteam hat. Und ich es immer ganz gut finde, wenn man auch mal versucht, die Lücken zu schließen, anstatt das, 800. kalifornische Profiteam zu haben. Weil klar, es kann krachend scheitern und man stellt dann fest, es gibt in Idaho gar nicht das Interesse an Profifußball. Nur, wenn man es nie testet, weil man immer genau diesen Gedanken hat, wird man ja nie daraus schlau werden. Und in der USL gibt es ja gute Gegenbeispiele, dass es eben klappen kann. Also New Mexico United hat immer so um die 9.000, 10.000 Leute im Stadion und war ja das erste aktuelle Profi-Fußballteam in New Mexico. Oder eben aktuell ganz frisch der Rhode Island FC, der als erstes Team in Rhode Island an den Start ging und hat auch gerade sehr, sehr guten Zuschauerzuspruch und Interesse hat. Und daher stehe ich dem Projekt tatsächlich eher positiv entgegen, auch wenn mir sonst nicht so viel über Idaho bekannt ist oder sympathisch ist.
Ich glaube, entscheidend ist ja auch, wie bauen sie es dann auf? Also wenn sie es einfach nur Boys FC oder sowas nennen, dann und das Logo vielleicht auch noch hässlich ist und die Trikots auch langweilig, dann wird es auch eher unrelevanter, zumindest für uns. Für die Personen in der Region vielleicht nicht. Aber ja, mal abwarten, was sie daraus machen. Potenzial könnte da sein. Man kann es aber vergeigen.
Gehen wir zur nächsten News. Das betrifft diesmal keine Lakritzvergiftung, auch wenn ich die habe. Dafür aber die USL League One. Und zwar gibt es ein neues Stadion das bald existieren wird oder existieren soll, denn Greenville Triumph gab bekannt, dass sie ein eigenes Fußballstadion bauen wollen. Und ja, du hast dir schon mal dich ein bisschen umgeguckt oder ein paar Gedanken gesammelt. Was hältst du davon, dass Greenville ein Stadion baut?
Na gut, da soll ja nicht nur Triumph rein, sondern auch Liberty. Und es wird ein 10.000-Sitze-Stadion sein, was ich finde, ist eine gute Menge. Also es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Das Ganze soll an der Bridgeway Station sein. Das heißt, man hat sich da durchaus auch Gedanken bei dem Ort gemacht oder hat da einen Ort finden können, der auch bahntechnisch ganz gut angebunden ist. Ja, und dann, es soll ja auch schon 2026 mit dem Stadion, oder sie wollen da wohl offensichtlich schon spielen. Mal sehen, ob sie das den Termin halten können.
Ich muss sagen, ich finde es gut, dass das Team sich ein Stadion baut. Es spielte, wie die meisten oder noch viele Teams aus der USL, in College-Stadien. Und in College-Stadien hat man halt so eine gewisse Pro- und Contra-Sache immer abzuarbeiten. Einerseits sicherlich natürlich eine gute Zwischenlösung, wenn man sich kein eigenes Stadion leisten kann oder der Bauplatz gar nicht da ist. Andererseits hat man halt auch dann die Probleme mit so einem College-Stadion. Das heißt, man hat nicht viel Entscheidungsfreiheit, was eben Möglichkeiten geht wie besseren Ausbau oder Umbau für die Profimannschaft. Man muss sich nach dem Spielplan der jeweiligen Schule richten, die ja da auch noch irgendwelche Spiele ableistet. Und meistens kommt auch nicht krass so viel Stimmung auf, weil oft noch eine Tatanbahn rumliegt oder eben andere Probleme sind. In diesem Fall ist es halt genauso. Also Greenville spielt bisher in einem College-Stadion, das halt eben sonst nur von einem Universitätsteam bespielt wird. Und ich glaube, es kann nicht schaden, ein eigenes Stadion zu haben, was dann A, fußballspezifisch ist, darf man ja auch nicht vergessen, und B, was noch wirklich dem Team gehört, wo man dann sich wirklich auf die eigenen Sachen konzentrieren kann, ohne mit noch jemand anderem drüber quatschen zu müssen, wie jetzt zum Beispiel die Ticketpreise sein müssen oder was man erlauben kann im Stadion, was man mitnehmen darf und so weiter. Und daher freue ich mich für Greenville. Aber ich glaube auch, das könnte ein bisschen zu schnell sein. Also 24 ist ja fast schon rum. Und wenn du zur 26-Saison quasi schon startklar haben willst, bleibt dir im Prinzip nur noch knapp anderthalb Jahre. Das ist ein bisschen optimistisch.
Wobei, also es gibt noch ein Argument, der definitiv für ein eigenes Stadion ausspricht. Ganz oft sind diese College-Stadien in meinen Augen auch viel zu groß für die Teams. Also gerade für diese, beispielsweise für Stadien, in denen auch Football stattfindet, da passen teilweise 30.000, 40.000 Leute, vielleicht sogar noch mehr rein. Und das sieht dann einfach für die USL-Teams überdimensioniert aus und dann wirkt immer alles ein bisschen verlaufen. So ein 10.000-Personen-Stadion passt da in meinen Augen für die USL immer sehr gut, was so die Zuschauer derzeit angeht. Und wenn man dann irgendwann merkt, oh, das Interesse ist jetzt doch größer geworden, dann kann man da, vermute ich, anbauen, weil nämlich meine Vermutung ist, dass sie, um so schnell fertig zu sein, kannst du natürlich nicht so dieses, wie man es jetzt beispielsweise in Europa kennen würde, so ein klassisches Stadion aus beispielsweise Stein bauen, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass sie da gerade für die Tribünen ihre klassische Metallkonstruktion nutzen, also so quasi diese Gerüstränge. Und die kannst du dann natürlich auch nochmal erweitern, wenn du merkst, du brauchst jetzt hier irgendwie mehr Kapazität.
Gehe ich mit. Also ich glaube, so die meisten League-One-Teams haben so um die 3.000 bis 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer. Da passt so ein kleineres Stadion, was auch immer voll ist, definitiv besser als so ein College-Stadion, was eben viel zu groß ist und wo man nicht mal selber mitbestimmen kann, wirklich. Und sich nebenbei noch um andere Sportarten kümmern müssen, die halt den Spielplan kaputt machen können. Daher, ja, ich bin dafür. Und ich bin gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Es gibt ja durchaus schon gute Beispiele von hausgemachten oder eigengebauten Stadien in der USL. Und Rhode Island wird ja auch zur neuen Saison höchstwahrscheinlich, wenn nicht schief geht, auch ihr eigenes Stadion beziehen können. Das heißt, es geht voran im Lande des Fußballs und der hoffentlich bald ausschließlich fußball-eigenen Stadien, ohne noch Baseballfelder oder American Footballfelder mitzubedienen. Stichwort neu. Alles Neue macht die Offseason, denn Einige Teams sind ja noch im Rennen um den Titel und die halten sich bekanntlich noch ein bisschen zurück mit neuen Transfers oder mit neuen Trainern. Und die Teams, die jetzt schon ja offiziell in die quasi Pause gehen können, da gibt es auch die ersten Meldungen. Also El Paso hat zum Beispiel den Vertrag mit Wilmer Cabrera verlängert, das heißt, der Trainer bleibt an Bord. Bei Miami hatten wir letzte Woche, dass da der Trainer gehen muss. Und jetzt ganz frisch von heute, dem 31. Oktober, gibt es die nächste Meldung aus Texas. Was gibt's denn da Neues, liebe Anne?
In Texas, also ehrlich gesagt, die Meldung ist ja jetzt keine große Überraschung, weil sie von einem Team kommt, was, wenn man jetzt das noch nett und diplomatisch formulieren will, sagen würde, sie sind unter ihren Erwartungen geblieben. Wenn man es realistisch betrachtet, hatten sie eine katastrophale Saison, die ihnen überhaupt nicht gerecht wird. Und obwohl man mit diesem Trainer schon 2 Titel gewonnen hatte, war es denn jetzt an der Zeit nach dieser sehr schweren Saison, dass man sich von dem Trainer trennt. Und ich meine natürlich San Antonio, die sich von ihrem Trainer Alan McChina getrennt haben. Ja, McChina war jetzt schon ganz schön lange der Trainer. Also, wie gesagt, 2 Titel mit ihm. Nach der Saison war es ja wirklich keine Überraschung.
Ja, ich bin ehrlich, ich verfolge den texanischen Fußball noch ein bisschen mehr, weil ich ja eben mit den Toros da sehr involviert gewesen bin. Massina, der Kanadier, war schon unter dem Vorgängerverein mit involviert, denn der Club hieß ja unter den alten Besitzern noch San Antonio Scorpions und er hat gestartet als Assistent von Powell, ich glaube Dylan Powell, der jetzt gerade der Trainer in Lexington ist, wurde dann zum Cheftrainer und hat eben mit dem alten San Antonio Club schon die Meisterschaft geholt und ist dann nach dem Besitzerwechsel dageblieben und hat dann eben den San Antonio FC weiter trainiert. Wie ihr wisst, gab es 2022 die Meisterschaft für San Antonio. Aber letztes Jahr merkte man dann schon, dass es Probleme gibt. Also dass die anderen Teams schon mittlerweile rausgefunden haben, wie man den Club schlagen kann, wie das System halt leichter zu auszuhebeln ist. Und obwohl San Antonio noch recht gut gewesen ist, war es nicht auf demselben Niveau wie das Jahr davor. Dieses Jahr, wie ihr wisst, verpasst San Antonio die Playoffs und es gibt die ganze Saison schon Probleme. Also zwischen den Fans und dem Club, weil der Club einiges den Fans kaputt macht. Auf dem Platz gibt es keine Chemie, viele Transfers sind gefloppt, der Kader funktioniert nicht so richtig. Dass da also der Trainer gehen darf oder muss, vor allem nachdem es gerade erst einen neuen Sportdirektor gegeben hat, kommt, wie du schon sagtest, nicht überraschend. Ich wollte nur ein bisschen Kontext geben. Also ja, Alan Massina seit vielen, vielen Jahren in San Antonio, müssen glaube ich 5 oder 6 sein, hat 2 Meisterschaften geholt, aber eben zuletzt lief es seit mindestens Mitte 2023 nicht mehr gut und daher bin ich eh überrascht, dass er noch so lange bleiben durfte. Also wenn du dich selbst Mentality Monsters nennst und immer das Beste liefern willst, dann hättest du auch locker schon in diesem Juli den Trainer entwechseln können, um noch irgendwie die Playoffs zu schaffen. Aber daher, richtiger Schritt, in meinen Augen aber allerdings echt zu spät.
Allerdings muss man sich ja auch fragen, woran liegt es tatsächlich? Also, dass dieser Trainer irgendwie sein Handwerk durchaus auch versteht, sieht man ja darin, dass er a, wie lange er schon im Club war und b, dass er ja eben auch diese Titel gewonnen hat. Das heißt, da müssen ja noch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, die ihm dann jetzt zum Verhängnis wurden. Für andere Teams ja vom Vorteil, die können ihn sich jetzt schnappen.
Ich denke, es wird eine Mischung aus vielen Dingen sein. Also er war mal so ein bisschen als recht One-Trick-Pony bekannt, hatte dann eben jetzt einen neuen Sportdirektor bekommen, der eben auch Transfers getätigt hat, die komplett anders sind als sonst, was so San Antonio macht. Es gab eben dann viele Verletzungen, ein bisschen Chemieprobleme und so weiter. Da dürfte vieles aufeinander gestoßen sein. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass einfach seine Zeit abgelaufen ist bei San Antonio. Also irgendwann merkt man halt, es wird jetzt nicht mehr zwingend besser und man ist halt noch da, weil man so ein bisschen noch an den guten alten Zeiten hängt und weil man halt noch die Vorschusslorbeeren hat. Ich bin gespannt, weil Trainer hat ja auch die Funktion, Menschen weiterzubilden, sie besser zu machen und muss ja mit dem arbeiten, was er hat. Und daher glaube ich, ist es die richtige Entscheidung. Ob es unterm Strich viel bringt, werden wir sehen. Denn ich glaube, wenn der nächste Trainer, der jetzt wirklich vom Sportdirektor selbst geholt wird, nicht funktioniert, dann kann da richtig der Baum brennen in Texas. Stichwort brennen, und zwar vor Leidenschaft. Du hast mir noch ein kleines anderes Thema in die Shownotes gearbeitet. Und zwar gibt es ein neues Team in der USLW, der quasi ja, Sommerpausen-College-Liga der Damen, die dann nächstes Jahr in die neue Saison gehen wird. Welches Team ist denn nun neu dabei und wieso fandest du es so interessant? Da bin ich vor allem sehr neugierig drauf.
Interessant fand ich es, weil der Name schon irgendwie cool ist und ich auch das Logo cool finde. Allerdings sind sie nicht ganz so neu. Es gibt sie schon in der NISA und es gibt sie auch in der League 2. Jeweils dementsprechend bei den Männern. Jetzt steigen sie dann ab 2025 in der USLW ein, nämlich Capo FC. Finde ich, ist ein durchaus vernünftiger Schritt, nicht gleich in die Super League einzusteigen, weil man bis dato ja auch im Männerbereich, gut, du bist halt in dieser chaotischen NISA. So, von daher ist erstmal der Schritt in die W ganz gut. Dort stellst du dir ein erstes Team zusammen, machst Erfahrungen im Frauenfußball und dann kannst du ja, wenn du willst, immer noch weiterschauen, ob da Potenzial ist, eventuell in die Super League irgendwann mal zu gehen.
Ich muss zugeben, ich kenne den Verein schon ein bisschen länger, so vom Hörensagen und vom Namen her. Der heißt, wenn ich mich nicht komplett irre, eigentlich mit vollem Namen Capistrano FC. Ist eben abgekürzt in Capo FC. Und kommt aus, ich meine, Kalifornien. Das heißt, wird noch ein weiteres kalifornisches Team. Und ja, ich muss zugeben, ist ein schon nicht ganz junges Team, also von 2006. Ist jetzt keine Neugründung wie in der NISA, die man da quasi jedes Jahr bekommt. Ich bin gespannt. Also ich glaube, es ist der risikoarme Weg, den sie wählen. Die Frage ist halt nur, inwiefern die Grundidee bei der W ist. Die NISA sieht sich...
Die Theorie ist, die Dichte an Universitäten, auch an hochklassigen Universitäten in Kalifornien, ist recht hoch. Das heißt, du hast da einen sehr hohen Spielerpool, an dem du dich bedienen könntest.
Guter Punkt. Ich wollte nur kurz sagen, da sie ja selber nur in der NISA spielen, die ja dritte Liga ist, ist das quasi das höchste der Gefühle der Professionalität. Der Rest ist halt eher Amateurbereich. Das heißt, das ist nicht gleich in die Super League zu gehen, die ja professionell ist, ist das der risikoarme Weg, in den Frauenfußball einzusteigen. Da man ja nie weiß, wie weit die NISA noch existiert, ist es vielleicht auch ein ganz guter Weg, noch ein zweites Standbein aufzubauen. Sollte es eben mit dem Profifußball auf Dauer nichts werden. Die Frage ist nur, abseits der guten, talentierten Damen auf den Universitäten, wie gut die W wirklich für eine Entwicklung hilft. Weil es ist eine Sommerpausen-College-Liga, das heißt, man hat nicht zwingend einen festen Kader jedes Jahr, der bleibt, weil eben die Spielerinnen auf ihre Universitäten gehen, Universitäten wechseln, dann auch die Amateurclubs wechseln. Und naja, wir haben ja schon viele Spiele geguckt und hier auch kommentiert. Die Qualität ist stellenweise sehr schwankend. Also es gibt sehr, sehr gute Teams und Teams, die werden locker mit 20 Toren pro Spiel abgeschossen. Daher bin ich gespannt, was das mit der Entwicklung zu tun hat oder wie die Entwicklung laufen wird für die Capo FC-Damen. Aber unterm Strich, ich finde es nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie es am Ende ankommen wird und finde auch diese Dreiteilung interessant. Also einerseits Profifußball in der NISA bei den Männern, dann Amateurfußball in der League 2, also der vierten Liga, und dann jetzt bei den Damen einzusteigen. Das ist eine interessante Streuung. Du hast ja meistens so Profifußball da und da, aber quasi Profi hier, Amateur da, Damen dort. Ist eine sehr interessante und breite Streuung.
Ja, genau. Gute Auswahl.
Gut. Ich glaube, wir haben keine weiteren kleinen Themen mehr. Außer du hast doch irgendwas Spontanes.
Nö, bisher nicht.
Dann würde ich sagen, wie immer, lasst uns doch gern eure Meinung da. Wenn ihr zum Beispiel ein großer Fan von San Antonio seid und Marcina gerne mögt oder eins der anderen Themen interessant fandet, lasst uns gerne wissen, was ihr zum neuen Team in Idaho findet, wie ihr zum Thema College-Stadien steht und natürlich eben auch, was euer Gedanke zum Capo FC ist. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt noch eine Pause, warten, dass Kinder an unseren Türen klingeln, Immerhin ist Halloween. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Jim Thorpe war der vielleicht größte Sportler aller Zeiten. Olympiasieger im 5- und 10-Kampf 1912 in Stockholm. Doch dann wurden ihm seine beiden Goldmedaillen entrissen. Formal wegen eines Regelverstoßes, doch eigentlich aus rassistischen Beweggründen. In der neuen Folge von Tatort Sport geht's um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den olympischen Gedanken. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Am letzten Wochenende war die letzte Woche der regulären Saison. Das hieß, im Westen war playoff-technisch alles schon entschieden, was die Teilnehmer angeht. Da ging es nur noch darum, wer welche Plätze belegt. Im Osten hingegen gab es noch zwei Playoff-Tickets und da kam wirklich alles auf das letzte Spiel an. Ich würde sagen, wir machen es nicht ganz so spannend zu Beginn und sparen die noch ein paar Minütchen, bevor es wirklich wehtut. Und gehen in eine Partie von zwei Teams, die es eigentlich nicht hätte unterschiedlicher treffen können. San Antonio spielte zu Hause. Ehemaliger Meister hält sich selbst eigentlich so ein bisschen für die Nabel der Welt. Und auf der anderen Seite Detroit City. Detroit sicher für die Playoffs qualifiziert, mit sehr, doch kann man sagen, selbstironischen Fans. Was waren so deine Gedanken, als du den Spielstand gesehen hast? Und würdest du sagen, das hat sich auch im Spielverlauf wiedergespiegelt? Oder waren das so eher glückliche Tore und eigentlich, war es jetzt nicht das wert?
Na gut, so wenn man sich die Saison ansieht, dann war das jetzt vielleicht auch nicht das allergrößte oder die allergrößte Überraschung. Gut, vielleicht hätte man vor dem Spiel erwarten können, dass San Antonio da nochmal alles ins Dorf wirft, sozusagen, um da diese wichtigen drei Punkte nochmal mitzunehmen und nochmal einen positiveren Saisonabschluss zu haben. Aber Detroit ist halt die Saison sehr stark, sehr gut aufgestellt. Also auch echt ein harter Brocken. Und so im Laufe des Spielverlaufs würde ich sagen, das Ergebnis ist mehr als gerechtfertigt, weil San Antonio wirklich ganz furchtbar gespielt hat und wirklich verdient verloren hat und da einfach gar nichts gestimmt hatte. Das war's, mehr muss man auch gar nicht analysieren bei dem Spiel.
Ja, gehe ich tatsächlich voll mit. Aber gehen wir mal rein in die Partie, sonst haben wir uns die Highlights völlig unnötig angeguckt. Und das kann ja auch nicht ganz der Sinn unseres Guckens sein. Die erste Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, war gleich mal das erste Tor. Auch da hat man wieder so ein bisschen gemerkt, als erstes Mal in diesem Spiel, wie viel Freiraum man stellenweise den Gegnern lässt. Maxi Rodriguez, seines Zeichens Detroit-Spieler und auch, ich glaube, dort wieder der MVP des Teams geworden, kriegt den Ball am linken Strafraum-Eck, zieht ziemlich ungehindert ein Stückchen in die Mitte, nimmt Maß und haut den Ball dann mit einem ordentlich Wucht und einem kleinen Schlenzer unten rechts rein. Da hatte man locker 3-4 Sekunden, um irgendwie noch die Wege zuzustellen oder eben quasi ein Bein zu stellen. Und so konnte er ungefährdet das 1-0 schießen. Und nochmal schmerzhafter, er kommt gebürtig aus San Antonio.
Na gut, vielleicht hat er ja vor der Familie auch gespielt. Ich weiß ja nicht, wer da war. Die freuen sich natürlich, wenn sie ein Tor von ihm sehen. Für San Antonio läuft es in dieser Partie nicht so richtig gut. Sie kommen zwar hin und wieder mal Richtung Tor von Detroit, aber nicht wirklich relevant. Also da ist nichts, was erwähnenswert wäre. Auch von Detroit finde ich in der ersten Halbzeit, sie sind definitiv das stärkere Team. Sie haben Chancen, aber ich fand so in der ersten Halbzeit waren jetzt nicht mehr so viele große Chancen mit dabei. Die nächste Szene, die ich mir notiert habe, ist in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Hast du davor noch was?
Nö, tatsächlich nicht.
Wir erleben in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine rote Karte. Und bei dieser roten Karte wundere ich mich schon wieder, Naja, wieso, was heißt wundern? Das gehört auch mit dazu. Es ist so ein kleiner Akt, den glaube ich, alle Teams so zelebrieren. Es ist in dem Fall Carter Manley, der Meinung ist, er müsse mit, wie beschreibt man es am besten, mit einer Schraubgerätsche, würde ich fast sagen, so leicht von hinten, so ein bisschen Schraube rausdrehend, in die Beine, nicht den Ball getroffen, in den Gegner rein, weil Manley selbst der letzte Mann ist. Egal wie dieses Foul ist, du hast halt immer das Pech, du kriegst rot und das hat er in dem Fall auch bekommen. Er beschwert sich noch und kann es überhaupt nicht verstehen, aber allein unter zwei Aspekten ist das in meinen Augen ganz klar rot. Zum einen letzter Mann und zum anderen die Art und Weise, wie er da in diese Situation geht. Also, dass er da den Gegenspieler nicht groß verletzt hat, ist eher ein positives Wunder, weil, also wenn du so in den Angriff gehst oder wenn du so in die Attacke gehst, dich dann noch so reindrehst, also was war sein Ziel? Dementsprechend völlig verdiente rote Karte. San Antonio mit einem Mann weniger. Und Detroit bekommt in der Situation logischerweise den Freistoß. Und das ist, naja, ein paar Meter vor dem Strafraum. Und das ist eine ziemlich gute Position für Ryan Williams, weil der macht es einfach direkt und dann steht es 2-0 vor der Halbzeitpause.
Was mir ja in dieser ganzen Szene nochmal aufgefallen ist und ich sehr absurd fand, die Fans haben den Schiri beleidigt. Also als dieses Foul passierte, was ja ein sehr eindeutig letzter Mann und völlige Absicht hinten reingegrätsche gewesen ist, haben zwei Sekunden später die Fans dann angefangen im Stadion Ref, you suck zu chanten. Und zwar sehr laut und deutlich auch für uns TV-Zuschauer. Ja, klar ist man als Heimfan immer ein bisschen parteiisch. Aber du bist doch nicht so blöd und erkennst so ein offensichtliches Foul als Schiri-Fehler an. Wenn jetzt irgendwie im Strafraumgewühl aus Versehen was falsch entschieden wird und dann sagst, das ist blöd, gehe ich mit. Aber zuzugucken, wie dein eigener Mann dem freilaufenden und letzten Gegner hinterher rennt, ihm als letzter Mann völlig unnötig in die Beine geht und ihm damit auch die klare Torchance vereitelt und eben selber letzter Mann ist, da musst du auch dir mit einem IQ über einem Fischbrötchen klar sein, dass es A, die richtige Entscheidung ist, wenn du nicht zum ersten Mal im Stadion bist, und B, dass die Karte verdient ist. Und deswegen, das fand ich irgendwie seltsam. Also ich gehe voll mit, dass manche USL-Schiris oder Schiri-Entscheidungen wirklich blöd sind und da den Schiri zu kritisieren, aber es gibt doch kaum eine klarere rote Karte als in dieser Szene. Und da dann den Schiri zu beleidigen, anstatt jetzt, keine Ahnung, sauer auf den eigenen Spieler zu sein, das fand ich sehr seltsam.
Absolut. Auch der Vergleich mit dem Fischbrötchen.
Immer gerne. Aber ja, gehen wir in eine Szene, wo man wirklich vielleicht den Schiri hätte kritisieren können. Denn, obwohl nee, die war erst später. Also wir reden über Ben Morris, den Stürmer von Detroit. Der hatte zwei Tore in der Partie, so viel kann ich spoilern. Und eine, die war Schiri-Linientechnik fragwürdig. Diese nicht. In der 54. Minute, also in der zweiten Halbzeit, gibt es die klassische Szene, die man als Stürmer gerne haben möchte. Dein Assistgeber sieht, dass du in der Mitte frei bist, steht am Strafraumrand oder knapp im Strafraum, legt den Ball in die Mitte quer und du musst als Stürmer nicht mehr viel machen, außer das Füßchen hinzuhalten. Und so auch hier passiert. Morris steht in der Mitte, nicht weit weg vom Elfmeterpunkt, kriegt den Ball perfekt serviert, hält das Füßchen hin, wodurch der Ball ins Tor geschossen wird. Und das war's denn schon. 3-0-Führung für die Jungs aus Detroit, sehr, sehr einfaches Tor für einen Stürmer und ja, nicht wirklich spektakulär.
Es dauert auch nur 9 Minuten, dann ist Ben Morris wieder mit dabei. Und die Situation entsteht, weil San Antonio so etwa an der Mittellinie den Ball verliert. Ziemlich blöd, ehrlich gesagt, also auch unnötig, komplett unkonzentriert. Und logischerweise geht Detroit dann schnell in den Konter und Villanau ist derjenige, der den Ball zu Morris spielt, weil der wahnsinnig frei steht und ja ausreichend Platz im Strafraum hat und dann das macht, was er als Stürmer tun soll, nämlich das Tor schießt.
Das war die Szene, wo ich meinte, abseits vielleicht verdächtig, weil Er stand sowas von frei. Kein Verteidiger war weit und breit in der Nähe. Ja, am rechten Strafraumeck zieht dann ganz bequem in die Mitte, wo der Rest noch nachrückt. Da hätte ich gern mal irgendwie den Linienrichter mitbekommen, ob der da irgendwas dazu gemeint hat. Schönes Tor. Kann man so machen, muss man so machen. Und war auf jeden Fall besser als das San Antonio-Tor in der 56. Wo einfach nur ein Abpraller verwandelt worden ist. Unterm Strich gewinnt Detroit mit diesem zweiten Tor von Morris in der 66. mit 1-4. Das heißt, Detroit ist damit weiter auf Playoff-Kurs und wurde, wenn ich mich nicht irre, Zweiter im Osten, was definitiv eine gute Leistung und Überraschung ist. Und San Antonio verliert vor doch deutlichen Lücken im heimischen Stadion das letzte Spiel von Alan Marcina. Und ich bin ganz ehrlich, man kann es nachvollziehen in der Partie. Und war kein schöner Saisonabschluss für eine Mannschaft, um die es um nicht viel ging, die aber den Heimfans, die ja eh doch eher angepisst sind auf das Team, einiges hätte mehr bieten können.
Vielleicht mit bei ein schönes Fußballspiel oder so. Aber so wie sie sich angestellt haben, das war wirklich, die Niederlage war absolut verdient.
Hast du noch ein bisschen Kraft, um über dein Lieblingsteam zu reden?
Ja, lass es uns schnell durchziehen.
Gut, dann gehen wir in eine der Partien, die noch Entscheidungspriorität hatten, / hätten. Denn es gab ja im Osten der USL Championship noch zwei Tickets zu vergeben für die Playoffs. Und normalerweise sollte man ja meinen, dass alle Spiele zur selben Zeit angepfiffen werden am letzten Spieltag, um eben auch Problemchen zu vermeiden, dass zum Beispiel Teams plötzlich keine Motivation mehr haben zu spielen, weil es schon feststeht, dass sie doch keine Chance haben. Ihr merkt den Konjunktiv, es ist nicht so passiert, denn zur frühen Anschlusszeit, ich meine 1 Uhr deutscher Zeit, spielte North Carolina noch mit Playoff-Chancen und Pittsburgh jeweils auch mit Playoff-Chancen. Beide Teams gewannen und holten sich so die Playoff-Tickets ab. Das heißt, Hartford, über die wir jetzt reden, wusste zu 4 Uhr deutscher Zeit zum Anstoß schon, dass sie, egal was sie machen, keine Chance mehr haben auf ein Playoff-Ticket. Und ich wäre sehr gerne da im Locker-Room dabei gewesen, um die Rede vor dem Spiel zu hören, denn das muss ein ziemlicher Downer gewesen sein. So gab es die Partie von Hartford, die spontan nicht mehr für die Playoffs qualifiziert werden könnten, egal wie sie jetzt spielen, und Orange County, für die es noch darum ging, in der Tabelle zu klettern, für ein mögliches Heimrecht. Was war so dein Eindruck von der Partie und von den ersten Szenen?
Oh, gute Frage. Was war mein Eindruck von der Partie? Enttäuschend, klar. Aber gut, irgendwie auch verständlich, wenn du schon weißt, so, du schaffst es eh nicht mehr in die Playoffs, dann lässt du da Situationen zu, die blöd sind, die sehr ärgerlich sind und die eigentlich nicht passieren sollten. Aber ja, gut, an der Stelle war es dann eh unrelevant. Sie haben auch nicht zu Hause gespielt, also waren jetzt nicht wirklich viele Fans dabei. Und wenn das jetzt beispielsweise zu Hause gewesen wäre, hätte ich gesagt, also hier an der Stelle hättest du für die Fans dann definitiv nochmal mehr geben müssen. Und dann darfst du dir nicht solche Sachen einfangen lassen. Aber gut, das war in dem Fall jetzt nicht der Fall. Und ich glaube nicht, dass da jetzt großartig viele Fans von der Ostküste an die Westküste mitgereist sind. Also mir ist nicht groß von welchen bekannt. Und was mir vor allem aufgefallen ist, in der ersten Halbzeit ist Orange County definitiv das spielbestimmende Team. Hartford war nur vereinzelt mal vorne im gegnerischen Strafraum, aber die Chancen, die sie hatten, waren nicht nennenswert. Orange County dagegen hatte die ein oder andere durchaus gute Chance, die oftmals dann am Tor vorbeiging oder aufgrund von Torhüterleistungen oder weil es geblockt wurde, verhindert wurde. Trotzdem fand ich, war Orange County in der ersten Halbzeit definitiv das bessere Team.
Gehe ich völlig mit. Also von Hartford hat man da nicht viel mitbekommen. Und ja, wir beginnen die zweite Halbzeit mit einer sehr spannenden Phase von knapp 6 sehr, sehr unterhaltsamen Minuten zwischen Minute 52 und 58. Und in der 52. hätte Hartford in Führung gehen können. Ja, gäbe es abseits nicht. Es gab einen sehr langen Ball in den Strafraum von Orange County. Mamadou Dieng steigt hoch und schafft es, den Ball mit so einem Hackenflick aufs Tor zu lenken. Der Keeper lässt den Ball abprallen, sodass Epps den Ball ins leere Tor einschieben kann. Aber der Schiri pfeift abseits. War eine schöne Szene und das eben potenzielle Tor für Hartford, das dann in Minute 52 leider nicht gilt.
In Minute 53 fällt dann endlich das Tor, allerdings auf der anderen Seite. Und in dem Fall ist es die Hartford-Verteidigung, die zulässt, dass Hegret, also ja, die lässt sich einfach ganz leicht austanzen oder ausshaken im Prinzip. Ein kurzer Schlenker nach rechts, dann nach links. Und schon kann er den Ball rüber zu Dockman passen. Und der hat es recht leicht. Braucht den Ball nur flach unten ins Tor schießen. Das war einfach zu leicht.
Gehe ich mit. Allerdings, Thema leicht, hatte es Markus Epps, seines Zeichens Torjäger für Hartford, 2 Minuten später, in der 55. Nach einem langen Ball hat er die Möglichkeit, alleine aufs Tor von Orange County loszurennen. Das tut er auch, wird von 3 Verteidigern verfolgt, die ihn aber nicht wirklich einholen können. Im Strafraum nutzt er die quasi kurze Verzögerung aus, um ein wenig besser Platz zu bekommen und schießen zu können. Und er haut den Ball unten links zum direkten Ausgleich rein, damit es 1-1 steht und die Führung gerade mal 2 Minuten Bestand hatte.
Das ist aber nicht das letzte Tor in diesen wilden Minuten. 2 Minuten später. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das sollte. Da war ein bisschen Glück mit dabei, würde ich behaupten. Oder Zufall. In dem Fall ist es wieder Dockman, der sich außerhalb des Strafraums befindet und den Ball einfach mal Richtung Tor schießt. Ob er den Ball zu einem Mitspieler passen wollte. Vielleicht hoffte jemand anzuschießen und daraufhin verändert der Ball seine Kurve. Alles möglich. Allerdings ist die Flugkurve von diesem Ball so gut, dass der Ball direkt ins Tor geht. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so beabsichtigt war. Sieht aber nett aus. Da kann man nichts gegen sagen.
Möchte ich gar nicht weiter zu etwas sagen. Perfekt beschrieben. Ein paar Minuten später wird dann gewechselt bei Hartford. Und zwar 2-mal. Reinkommt Kyle Edwards, Stürmer für Hartford. Und ein neuer Torwart, was ich sehr kurios fand. Denn Rainer Ribeiro, die Nummer 1 von Hartford, geht raus. Und Monroe kommt ins Tor. Und in Minute 83 darf sich Kyle Edwards gleich mal auszeichnen. In einer Szene, die doch sehr kurios ist. Denn es gibt diverse quasi Schüsschen aufs Tor, die irgendwie geblockt werden. Durch Verteidiger, durch den Torwart. Der Ball kommt auf den Boden auf und springt in die Luft und ist, ich schätze mal, so 1,5 Meter von der Torauslinie oder von der Torlinie entfernt. Kyle Edwards springt hoch und leistet sich einen Seitfallzieher, um den Ball aus der Distanz ins Tor reinzukriegen. Der Ball geht tatsächlich auch rein und es steht damit 2-2 für Hartford. Ein sehr schönes Tor, aber auf der anderen Seite auch irgendwie sehr kurios, weil, ja, keiner kriegt den Ball so wirklich weg und er denkt sich dann, komm, ich mach's einfach mal. Und aus der Entfernung ist es auch schwer, nicht zu treffen.
Damit ist aber auch nicht das Ende dieser Partie, denn es fällt noch ein Tor. In dem Fall ist es wieder Orange County. Die haben es geschafft, sich bis an die Strafraumgrenze vorzuarbeiten. Und Thomas Emang ist derjenige, der dieses Mal an der Strafraumgrenze ist, kann noch 2-3 Meter laufen, legt sich den Ball im Prinzip zurecht und schießt von da aus dann aufs Tor. Und auch dieser Ball geht rein. Kann man auch wieder gar nichts gegen sagen. Ist ein ganz nettes Tor.
Ich würde sagen, wir ersparen dir weitere Szenen aus diesem Spiel und gehen dafür in den wirklich schmerzhaften Teil. Die reguläre Saison und leider auch die komplette Saison von Hartford sind jetzt vorbei. Wie der ein oder andere weiß, bist du ja tatsächlich Fan von Hartford und nicht nur neutrale Berichterstatterin. Daher würde ich dich jetzt gerne nach einem spontanen Saisonfazit fragen. Denn es gab dann mal wieder einen kompletten Umbruch im Trainerstab, es gab quasi einen komplett neuen Kader. Und ja, was war so dein Eindruck zur Saison? Findest du den Trainer gut? Gibt es Spieler, die dich überzeugt haben? Bist du eigentlich völlig resigniert? Oder sagst du, komm, die Reise in die USA mit dem Stadionbesuch war eigentlich mein Highlight und der Rest war eigentlich eher egal?
Oh, also gegen eine $1 Hotdog Night kann man ja nun wirklich nichts sagen. Übrigens, für $2 hätte es auch noch Bier gegeben. Das habe ich jetzt nicht genossen. Aber so als Saisonfazit würde ich sagen, es ist schon enttäuschend. Und da vor allem einen Aspekt. Man hat am Anfang der Saison wieder sehr, sehr viel Geld in den Kader geblasen, hat sich sehr hochkarätige Spieler geholt, die vereinzelt auch gezeigt haben, dass sie was können, aber das Gesamtkonstrukt einfach nicht funktioniert hat. Am Anfang hat es noch ganz gut geklappt. Man war am Anfang ja ziemlich erfolgreich, hat die ersten Spiele gut gewonnen, sich gut geschlagen. Aber dann kam sehr schnell der Einbruch und von da an erholte man sich nicht mehr so wirklich gut. Jetzt in den letzten Wochen hat man wieder ein bisschen besser gespielt und dann gibt's da noch diese kleine Chance, dass man auf die Playoffs kommen könnte, wenn man so seine letzten Spiele alle gewinnt. Und es gab einen Moment, wo ich sagen würde, der war jetzt auch für die Playoffs mitentscheidend, nämlich das Spiel gegen Tampa Bay, was sie 2-2 gespielt hatten. Und das war wieder das Entscheidende. Sie hätten diese Partie, oder hätten sie diese Partie gewonnen, dann wäre die Situation am letzten Spieltag eine komplett andere gewesen, weil ein Sieg dann durchaus locker ausgereicht hätte, was heißt locker, durchaus hätte ausreichen können, um dann noch weiter in die Playoffs kommen zu können. Aber die Chance hatte man sich vorher schon genommen, sodass man am letzten Spieltag vor Anpfiff eben schon wusste, es geht nicht mehr. Man war vorher zu fahrlässig, hat sich ganz oft dann nochmal unnötig in den letzten Minuten da einen Unentschieden reindrücken lassen oder gar die Niederlage. Man hat zum Teil gegen recht schwache Teams auch unnötig verloren. Und ja, die Quittung ist dann halt, dass du es nicht in die Playoffs schaffst. Völlig verdient, ehrlich gesagt, auch wenn man sich den Lauf der Saison ansieht. Und was du jetzt machen musst, ist, den Kader, wie er besteht, soweit auch zu erhalten. Also jetzt eben nicht wieder den komplett großen Umbruch zu machen und damit zu arbeiten und zu gucken, an welchen vereinzelten Stellen brauchst du nochmal die Schraube oder musst du die Schraube nochmal nachziehen. Aber du musst eben nicht die ganze Platte wieder abmachen, sondern wirklich nur vereinzelte Positionen. Dass man jetzt beispielsweise im letzten Spiel dann mal kurz den Keeper austauscht, hatte keine Relevanz mehr, ist aber vielleicht doch ganz interessant, weil man sich dann ansehen kann, so, wie könnte man künftig auch spielen? Welche Möglichkeiten haben wir? Und was ich von Hartford jetzt auch erwarte, ist, gerade in der Preseason viele, viele Testspiele gegen hochkarätige Teams. Also es bringt nichts, wenn du jetzt gegen College-Teams spielst oder gegen League One oder League Two Teams. Nee, gegen Championship-Teams, gegen MLS-Teams oder gegen hochkarätigere Teams aus anderen Ländern. Vielleicht auch unter absurderen Bedingungen oder unter schweren Bedingungen. Beispielsweise vielleicht mal gegen mexikanische Teams oder gegen Teams, wo das Land in einer sehr hohen Lage liegt, sodass du dich körperlich auch erstmal an die Situation anpassen musst. Also eben Herausforderungen suchen, die dir im Laufe der Saison helfen könnten und eben nicht den leichten Weg gehst, sodass die Preseason ganz nett ist und vielleicht auch die ersten 2-3 Spiele der Saison noch ganz nett sind, aber danach wieder alles zusammenbricht.
Dann danke ich dir herzlich für dieses doch sehr ehrliche und durchaus sachliche Fazit. Hartford tatsächlich durchaus gut verfolgt diese Saison, habe auch einige Spiele live gesehen. Ich muss zugeben, ich fand Hartford grundsätzlich schon stabiler als in den letzten Jahren und muss auch zugeben, dass sie zum ersten Mal einen wirklich komplett durch die Bank weg einen überzeugenden Keeper hatten. Wir waren ja alle skeptisch, ob Ribeiro die richtige Wahl ist, nachdem er ja knapp 4 Jahre überhaupt nicht gespielt hat. Also wirklich nicht. Er hat 4 Jahre kein einziges Pflichtspiel bestritten. Und er war der Stammkeeper. Er hat sehr, sehr gute Spiele gezeigt, hat sehr, sehr viele gute Paraden gezeigt, war auch stellenweise Anführer in der ligaweiten Statistik, in den Torwartstatistiken. Und ich finde, das war eine gute Sache für Hartford in der Saison. Ansonsten hat mich noch Mamadou Dieng überzeugt, der Stürmer, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, aber dann sehr regelmäßig geliefert hat. Und ich würde dir auch sonst zustimmen. Also behaltet den Trainer, wechselt ihn nicht schon wieder aus, lasst ihn im Kader, wenn möglich, behalten und macht da noch ein paar gute, wichtige Ergänzungen. Ob das so klappt, weil Hartford natürlich ein großes Budget dafür aufgewendet hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass die Grundbasis durchaus passend ist. Und daher wäre mein Fazit ähnliches wie deines. Das Playoff-Verpassen ist nicht wirklich unverdient, aber mit Blick darauf, was hätte sein können, trotzdem ein bisschen schade. Denn es gab ja realistische Chancen und die hat man durch Pech und oder eigenes Unvermögen halt dann doch unnötig vorbeiziehen lassen müssen.
Ja, genau.
Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben Playoffs, wo 66% der Liga mitmachen dürfen. Und wenn du in einem Drittel bist, das nicht mitmachen darf, sollte das schon ein Warnzeichen sein.
Absolut.
Gut, ich würde sagen, wir gönnen uns noch eine letzte Pause und dann geht es in die League One, in die Super League und dann werden wir euch auf das Playoff-Wochenende vorbereiten und euch die Paarungen nennen und sogar vielleicht sogar unsere Tipps dalassen, wer unserer Meinung nach weiterziehen wird. Aber das erst gleich nach einer letzten Pause für Sideline, der USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir klettern ein bisschen runter und gehen in die dritte Liga, also in die USL League One. Da waren die Partien am letzten Wochenende nicht so wirklich reizvoll, dass man sagen müsste, brauchen jetzt ungefähr 8, die wir besprechen müssen. Es gab aber eine Partie, die wieder mit roten Karten um sich geworfen hat, so wie letzte Woche. Und die haben wir uns ausgesucht. Ich glaube, hier gab es Farbphilosophie. Denn eine Mannschaft hatte rote Trikots und scheint sich mit der Farbe Rot doch zu identifizieren. Denn genau diese Mannschaft hat 2 rote Karten kassiert. Wir reden von den Richmond Kickers aus Virginia. Und die hatten Charlotte Independence zu Gast. Und um ganz ehrlich zu sein, ist mir jetzt nicht so mega viel in der Partie hängen geblieben. Und vor allem in der ersten Halbzeit, bis auf die Szene in der 41. Minute. Und die würde ich gerne dir überlassen, weil du die schöner beschreiben kannst.
Wir haben die Situation, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt an der Mittellinie befinden, oder kurz hinter der Mittellinie. Und Spieler A von Richmond läuft oder versucht, den Ball zu stoppen. Das klappt nicht ganz so gut. Der Ball verspringt ihm. Ist an sich aber nicht groß dramatisch. Den Schritt oder die 2 Schritte macht man dann halt, um ihn sich zu holen. Problem an der Situation ist allerdings, da ist ein Gegenspieler in der Nähe, der logischerweise dann auch zum Ball geht. Genau diese Situation passiert Barretton. Und er geht also, Barretton ist in dem Fall der Spieler von den Richmond Kickers, geht also auch Richtung Ball und tritt seinem Gegenspieler dann ordentlich auf den Fuß. Das ist ein ganz klares Foul, darüber muss man nicht diskutieren. Allerdings kommt halt der Schiedsrichter direkt angerannt. Sein Gegenspieler hat augenscheinlich Schmerzen, dreht sich da auch ein bisschen. Aber das kann ich mir schon vorstellen, wenn er mit den Stollen da so auf den Fuß latscht, dass das wehtut, gehe ich völlig d'accord mit. Der Schiedsrichter guckt sich das ganz kurz an, also so ein paar Sekunden vergehen und blickt dann Barretton an und zieht die Straight Red Card, weshalb er dann gehen muss. Er selbst kann es nicht wirklich verstehen, also scheint da ein bisschen überrascht zu sein. Was mir allerdings auffällt, er diskutiert auch nicht groß. Auch die anderen Spieler diskutieren jetzt nicht extrem groß. Also klar, sie sagen was, ist immer so, aber man hat, das hatten wir vorhin schon mal, bei dieser scheren-roten Karte-Aktion, da wurde viel mehr diskutiert und da hat auch der Faulende viel mehr diskutiert, dass er das überhaupt nicht nachvollziehen könne. Das passiert in der Szene in meinen Augen nicht so sehr. Allerdings muss man auch sagen, ich glaube, Rot ist an der Stelle ein bisschen sehr hart. Also Gelb und ein Freistoß hätte da in meinen Augen auch ausgereicht, weil es nicht so aussieht, als wäre das irgendwie mit Absicht oder als hätte er ihn noch woanders getroffen. Allerdings muss man auch noch dazu ergänzen, der Schiedsrichter steht ziemlich nahe und hat einen sehr, sehr guten Winkel, während wir nur eine Seite oder eine Perspektive von der Kamera haben, die nicht perfekt ist. Hätte man von der anderen Seite noch eine Kameraperspektive, könnte man vielleicht sogar noch mehr sehen. Also vielleicht war da noch mehr, weshalb er deshalb die rote Karte gezogen hat. Vielleicht hat er aber wirklich nur aufgrund des Fußtritts genommen, dann wäre es in meinen Augen ein bisschen zu viel.
Gehe ich mit, würde ich auch genauso unterschreiben und daher gehe ich in die nächste Szene, denn ich glaube, darüber haben wir jetzt echt lange genug gesprochen. Und zwar in der 45 plus 3. zeigt der Academy-Torwart von Richmond, Snodden, eine doch sehr, sehr schöne Parade. Denn es gibt einen abgefälschten Fernschuss, wo der Ball im letzten Moment die Flugbahn verändert. Und er schafft es, den Ball trotzdem vom ins Tor reingehen abzuhalten. Das war eine schöne Szene aus Torhütersicht. Und so könnte man sagen, mit die beste Szene, die Charlotte in der ersten Halbzeit hatte. Richmond hatte schon ein paar gute Chancen, wo meistens der Ball entweder direkt auf den Keeper ging und halt doch recht leicht zu halten war. Und das war somit für mich die wirklich beste Chance von den Gästen in der ersten Halbzeit. Und auch die letzte Szene.
Ich habe in der ersten Halbzeit dann auch nichts weiteres. Hast du bis zur 61. Minute noch etwas?
Nö, die Szene gebe ich dir gerne.
Die 61. Minute, bis dato, ja, beide Teams hatten irgendwie Chancen, aber da war nicht so richtig viel jeweils dahinter. Also ich fand, da waren keine wirklich groß relevanten Chancen mit dabei. Und in dem Fall jetzt ist es aber so, dass Charlotte wahnsinnig viel Platz bekommt, um mit dem Ball zu laufen. Kein Spieler von Richmond schert sich groß darum, dass der Ball gerade Richtung ihr eigenen Strafraum kommt. Sie gehen nicht wirklich aktiv dazwischen. Sie stehen quasi wie diese Trainingspuppen auf dem Platz. Gehen mal ein Schrittchen nach links, mal ein Schrittchen nach rechts, aber nichts Relevantes. Und das reicht aus, damit Obregon den Ball zugespielt bekommt. Und er steht, ja, so ziemlich direkt an der Strafraumgrenze, kann dann noch ein, zwei Schritte laufen und macht das Tor. Ja, die Situation hättest du vorher schon viel einfacher verhindern können. Der Pass, der dann kam, saß natürlich sehr gut. Die Verteidiger da, ja, hätten vielleicht auch noch mal mit einschreiten können, standen aber auch ein bisschen zu ungünstig, um ihn da dann am Torschuss zu verhindern oder am Torschuss zu hindern. Von daher war dieses Tor schon vorher ausgemacht.
Kann ich nur zustimmen, da war viel zu viel frei, um was zu wirklich noch verhindern zu können. Selber schuld, müsst ihr damit leben. Und Stichwort selber schuld, in der 92. gab es die nächste Karte für Richmond und auch hier wieder selber schuld. Es war so ein bisschen wie bei dem San Antonio-Foul. Charlotte quasi relativ ungestört alleine auf dem Weg in Richtung Tor. Der Verteidiger tut das, was er in dem Moment glaubt, tun zu müssen. Geht also quasi mit voller Wucht hinten rein, versucht den Gegner von einer klaren Torchance zu vereiteln. Schafft er auch, allerdings nur mit dem Foul. Der Schiri sieht das und schickt ihn dafür vom Platz. War sicherlich in der Minute nicht mehr spielentscheidend, du hast ja eh schon hinten gelegen. Aber mit Blick darauf, dass sie ja auch in die Playoffs müssen, vielleicht nicht die hellste Idee, nachdem wir schon eine rote Karte hatten, einen Spieler verlieren werden, noch einen zweiten Spieler nicht einsatzfähig zu haben. Aber unterm Strich, nun ja, rote Karten für rote Spieler.
Ja, absolut. Aber es ist, also, wie ungeschickt kannst du sein, dir zwei rote Karten zu holen? Zum einen fliegt da in der ersten Halbzeit schon dein Captain raus und zum anderen dann noch so eine blöde gelb-rote Karte. Auch da übrigens so eine Szene, da wird dann so viel diskutiert, obwohl die Situation einfach eindeutig ist. Du bist der letzte Mann und du faulst. Das ist offen erkennbar, also das sieht man. Das ist eine klare rote Karte, da muss man nicht groß rumlabern, sondern geht dann halt einfach. Also ist ein bisschen Unverständnis. Allein fürs Lamentieren hätte er dann noch mal mindestens ein Spielsperre mehr bekommen können, falls es unnötig ist.
Stimme ich zu, möchte nur ergänzen, Tormenta hat letzte vor drei rote Karten. Das heißt, es geht noch doofer als Richmond. Aber ja, das war wirklich sehr unnötig. Ich möchte zu einem Punkt von vorhin zurückkommen, als wir über das Thema eigene fußballspezifische Stadien in der USL redeten. Denn der Punkt von dir war ja, dass viele der College-Stadien doch deutlich zu überdimensioniert für USL-Teams sind. Und in der letzten Partie des Tages ist uns das doch sehr stark aufgefallen. Denn wir gehen jetzt in die Super League, in die erste Liga der Damen. Dort empfing Dallas Trinity die Damen von Carolina Ascent. Für die es nicht wissen, Dallas Trinity spielt in einem sehr, sehr besonderen Stadion, was auch viele, vor allem Football-Fans, durchaus schon kennen. Und zwar den Cotton Bowl in Dallas. Dieses Stadion ist seit knapp 90, fast schon 100 Jahren in Dallas und hat Platz für 90.000 plus Zuschauer. Wir hatten uns die Partie angeguckt und uns gefragt, wo die Zuschauer sind. Und daher frage ich dich mal, wie viele handgezählte Zuschauer hast du denn gesehen? Oder was lief dir sonst noch so in der Partie quasi, ja, vor der inneren Flimmerkiste ab?
Ich habe in diesem Fall mal darauf verzichtet, die Zuschauer per Hand zu zählen. Allerdings, gerade am Ende der Partie, finde ich, sieht man das sehr gut. Oder immer dann, wenn eine recht weite Ansicht des Stadions zu sehen sind, weil die Kurven sind komplett leer und die gerade hinter den Trainerbänken sieht mir auch recht leer aus. Also ich glaube, da saß auch niemand. Sondern die Zuschauer wurden nur auf die gegenüberliegende Gerade gesetzt und auch da nicht auf der kompletten Geraden, sondern nur auf einem kleinen Teil. Und das Problem daran ist, dadurch, dass ja da 90.000 Zuschauer reinpassen, sieht es ganz, ganz furchtbar aus. Und es sind gar nicht so wenige Zuschauer. Das ist das Schlimme daran. Es sind knapp über 3.000 Zuschauer. Also durchaus völlig in Ordnung. Aber wenn du halt so ein riesiges Stadion mit so vielen Plätzen hast, dann wirkt es einfach wahnsinnig verloren. Und ich meinte vorhin schon aus Witz, dass wenn man sich mal quasi ein leeres Stadion, wenn man das mal besichtigen will, dann sucht man sich einfach nur eine solche Fußballpartie aus, egal welche Liga, die in genau diesen Stadien spielen, die so überdimensioniert sind. Und du hast, ja, 90 Minuten plus Halbzeit Zeit, dich da mal umzusehen. Weil, also die 3.000 fallen da definitiv nicht auf. Und du hast quasi ein leeres Stadion dann für dich. Ist schon ein bisschen bitter irgendwie. Und wirft so ein falsches Licht auf die Liga, weil man wirklich denkt, das guckt sich ja kaum jemand an. Aber 3.000 finde ich jetzt nicht so schlecht. Ansonsten bei der Partie...
Ich würde sagen, wäre ein guter Lost Place. Also für die, die gerne irgendwelche verlassenen Orte besuchen. Lost Place Cottonhole.
Ja, genau, das war auch so meine Idee gewesen. An sich, bei der Partie ist mir eine Sache vor allem aufgefallen, nämlich, dass Carolina wahnsinnig gefährlich spielt. Aber gefährlich in ihrem negativen Sinne. Sie hatten bereits in der ersten Halbzeit, nach wenigen Minuten, war der Ball sehr gefährlich in ihrem eigenen Strafraum unterwegs. Und anstatt das sauber zu klären, gehen sie immer wieder mit Aktionen in die Situation, die unnötig sind und die, wenn der Ball da an der falschen Stelle abgefangen wird, böse enden. Böse in Form von Gegentor. In der Situation, die ich meine, hatten sie Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand, könnte man fast sagen. Der Ball ging nicht ins Tor, wurde aber tatsächlich auch abgefangen und einfach daneben geschossen. Aber bei einer anderen Situation kann das wirklich ganz schnell blöd enden. Und wenn du dir schon nach wenigen Minuten so ein Gegentor einfängst, ja, ich glaube nicht, dass die Konzentration groß steigen wird dann im Laufe des Spiels. Die Situation, die ich meine, war tatsächlich so in der, naja, 5., 6. Minute oder so. Kurz darauf ist es aber Carolina selbst, die den Ball dann haben und auf Konterjagd gehen. Also ich würde es nicht mehr wirklich Konter nennen, weil eigentlich waren sie ja im Ballbesitz und haben die ganze Zeit hinten sehr gefährlich gespielt. Und in dem Fall ist Bedoya diejenige, die den Ball bekommt und ordentlich schön an der Außenlinie vorbeilaufen kann, ohne dass sie da groß gestört wird. Und dann im Strafraum einfach einen Querpass auf Corbin setzt, die macht das Tor, hält den Fuß genau zur richtigen Zeit rein und dann steht es 1-0. Meine lange Vorerklärung zuvor, es hätte zu dem Zeitpunkt schon 0-1 gegen sie stehen können.
In der 24. gab es so eine wunderschöne Szene, die man als wilder Hühnerhaufen bezeichnen könnte. Denn es gab einen Freistoß, der abgeblockt worden ist. Keiner weiß so richtig, wo der Ball eigentlich ist und was man mit dem Ball anstellen soll, wenn man ihn denn hat. Und so war es für Brooks, die Spielerin von Dallas, sehr einfach, den Ball sich im Strafraum zu schnappen und aus kurzer Distanz ins linke untere Eck von Carolina einzuschieben. Und da stand es 1-1 nach eben totalem Chaos in der Abwehr. Keiner wusste so recht, was man jetzt anstellen soll.
In der 31. Minute gibt es einen langen Ball von Aguilera, der auf Bedoya wieder geht. Und sie ist innerhalb des Strafraums, so, aber in der Nähe der Strafraumgrenze noch, und zieht einfach kraftvoll, weil sie auch ein bisschen Platz hat, mal aufs Tor ab und trifft. Ich finde, das ist schon eines der schöneren Tore gewesen.
Gehe ich mit, war echt ein schönes Tor. In der 49. kommt das letzte Tor der Partie. Und da muss man sagen, hatte ich auch das Gefühl, dass die Abwehr einen kurzen Zustand des Sekundenschlafes hatte. Denn McLellan, die Keeperin von Carolina, lässt den Ball abprallen, sodass der Ball nach vorne springt. Eigentlich müsste die Abwehr den Ball jetzt einfach rausbolzen oder sonst wie klären. Doch irgendwie, ja, schauen sie so ein bisschen eher so hin, was machen die anderen so mit dem Ball. Und keiner fühlt sich wirklich genötigt, den Ball da rauszubolzen oder sonst was anzustellen. So war es dann für Thornton nicht sonderlich schwer, den Ball einfach wegzunehmen und ins Tor unterzubringen. Und ja, auch kein sehr spektakuläres Tor, aber halt wieder so ein bisschen die Abwehr nicht richtig organisiert. Und das fiel mir halt ja schon bei dem 1-1 für Dallas auf. Und hier wieder. Also so kurze mentale Aussetzer, die dann zu Gegentoren führten.
Kann man tatsächlich gar nichts gegen sagen. Es gibt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch ein weiteres Tor für Dallas, aber es zählt nicht, weil es abseits ist.
Und so ging die Partie mit 2-2 aus. Ich denke, unterm Strich durchaus ja, verdient. Beide hatten ihre Szenen. Und ja, das war auch schon mit die spannendste Partie am Wochenende.
Tatort Sport.
Jim Thorpe war der vielleicht größte Sportler aller Zeiten. Olympiasieger im 5- und 10-Kampf 1912 in Stockholm. Doch dann wurden ihm seine beiden Goldmedaillen entrissen. Formal wegen eines Regelverstoßes, doch eigentlich aus rassistischen Beweggründen. In der neuen Folge von Tatort Sport geht's um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den olympischen Gedanken. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Stichwort Spannung und Stichwort Wochenende. Am kommenden Wochenende, also dieses, also quasi für euch, wenn wir es Freitag raushauen, morgen schon, gibt es die ersten Spiele in den USA Championship und League One Playoffs. Ich würde sagen, wir gehen zurück in die Championship, einfach unsere Hauptliga. Und ich würde gern mit dir so kurz die Partien annennen und dann gerne sagen, was unsere Gefühle dabei sind. Wie üblich, alles gibt's auf YouTube, schaut sich gerne an, ihr könnt die Streams nachgucken. Ich spare uns mal die Uhrzeiten in dieser Woche. Die erste Partie ist, also ohne jetzt chronologisch vorzugehen, New Mexico gegen Phoenix. Was ist so dein Eindruck?
Oh, schwer, ehrlich gesagt. New Mexico hatte ja eigentlich eine gute Saison. Sie sind ja auch auf Platz 1. Allerdings spielen sie seit einigen Spielen, also mindestens seit den letzten 5 Spielen, echt nicht besonders gut. So klar, sie wussten, sie sind für die Playoffs qualifiziert. Sie wussten irgendwann auch, ja, sie bleiben da auf Platz 1. Aber trotzdem war das Letzte, was sie so gespielt hatten, echt nicht mehr gut. Phoenix dagegen hatte zwischenzeitlich immer mal ganz gute Spiele, auch gegen New Mexico. Das wird, glaube ich, also wenn New Mexico sich mal wieder zusammenreißt und vernünftig spielt, kann das, glaube ich, eine ganz coole Partie für New Mexico werden. Sie spielen ja auch noch zu Hause. Allerdings, wenn sie wirklich so spielen wie die letzten Wochen, dann wird das, glaube ich, nicht die allerschönste Partie und dann endet das wie so ein Zufallswürfel, wer gerade zufällig das Tor am besten trifft.
Würde ich durchaus zustimmen. Hast du eine Partie aus dem Osten, die dich spontan von den 4 ersten interessieren würde?
Auf jeden Fall. Die Partie zwischen Indy und Rhode Island. Beide haben die Saison von den Punkten her und von den Spielen her recht ähnlich abgeschlossen. Klar, Rhode Island hat weniger Siege, dafür mehr Unentschieden. Und für Rhode Island sind es die ersten Playoffs. Allerdings fand ich Rhode Island zuletzt ziemlich stabil. Sie hatten ja so am Anfang ihre Probleme, recht viele Niederlagen, viele Unentschieden. Aber haben sich dann irgendwann eingegroovt und haben dann irgendwann auch gelernt, wie man Spiele gewinnt und nicht in Unentschieden spielt. Weshalb sie, glaube ich, ein durchaus interessanter Gegner sind. Sie müssen allerdings auswärts gegen Indy ran. Und Indy war immer wieder mal schwankend. Also ich fand, sie waren am Anfang der Saison ziemlich gut. Was heißt am Anfang? So im Sommer, im Frühsommer waren sie ziemlich stabil. Da hatten sie bei ihrer lange stabile Phase. Davor und danach immer eher so schwankend. Das wird, glaube ich, eine spannende Partie, weil ich nicht wüsste auf Anhieb, wer diese Partie da jetzt tatsächlich unbedingt gewinnen würde. Bisher gab es auch nur zwei Aufeinandertreffen. Einmal Sieg für Indy, einmal unentschieden. Vielleicht wäre jetzt mal ein Sieg für Wood Allen drin.
Guter Punkt. Und Fun Fact, die Partie ist am Sonntagabend 7 Uhr, also deutscher Zeit. Könnt ihr gerne mal beim Kaffee trinken oder beim Abendessen gucken. Ich würde sagen, im Westen gehen wir als nächstes zu Vegas gegen Sacramento. Hätte jemand vor der Saison gesagt, dass Las Vegas am Ende Vierter werden wird und dass vor Sacramento die Fünfter sind, hätten die meisten wahrscheinlich sehr doof geguckt. Mit Blick darauf, wie gut Vegas die ganze Saison performt, wundert es mich eher, dass sie jetzt nochmal abgerutscht sind innerhalb der letzten zwei Wochen und jetzt nur noch Vierter sind. Sacramento auf der anderen Seite sind genau das Gegenteil. Immer so Top 1, Top 2 Team im Westen. Dieses Jahr merklich schlechter, so dass stellenweise sogar die Gefahr war, dass sie vielleicht aus den Playoffs rutschen oder zumindest sehr weit unten stehen. Mit Platz 5 müssen sie jetzt auswärts ran, also immer ein bisschen schwieriger, und sie müssen nach Vegas. Wird eine spannende Partie, denn für Vegas sind es die ersten Playoffs ever. Sacramento auf der anderen Seite ist ein Top-Team, was eigentlich sehr gut performt, auch in den Playoffs. Das aber allerdings mit sehr starken Verletzungen geplagt ist. Also die Schaltzentrale fällt die ganze Saison krank aus. Einer der besten Verteidiger ist jetzt spontan neulich für längere Zeit ausgefallen. Das heißt, da wird auch nicht die A11 komplett durchspielen können. Wird auch eine sehr, sehr spannende Partie. Und ja, deswegen Vegas gegen Sacramento auch an diesem Wochenende. Definitiv guckenswert.
Springen wir wieder in den Osten. Da gibt es die Partie zwischen Detroit und Tampa Bay. Eigentlich hätte ich so in den letzten Jahren zumindest immer gesagt, allein schon deshalb interessant, weil die beiden Fanszenen sehr unterschiedlich sind, aber beide sehr leidenschaftlich und sehr zahlreich. Allerdings, irgendwie bei Tampa ist das ganz schön eingebrochen. Also es sind erheblich weniger Fans da. Und Detroit dagegen hat noch viele Fans und man kennt sie immer noch für die Sachen, die sie so machen. Detroit, generell auch fußballerisch, hat eine ziemlich gute Saison hinter sich. Haben auf Platz 3 abgeschnitten und ich fand sie wirklich ziemlich, also nicht groß, doch vielleicht sogar doch ein bisschen überraschend stark. Sie hatten zwischenzeitlich mal so eine kurze Schwächephase oder immer mal wieder so kürzere Schwächephasen. Dafür aber auch längere Phasen, wo sie gut waren. Und jetzt auch zuletzt war das in Ordnung gewesen. Also die letzte Niederlage war am 25. August gegen Tulsa. Danach aber nur noch maximal unentschieden oder gar Siege. Das war schon eine ganz ordentliche Saison. Für Tampa dagegen, sie haben auf Platz 6 in der Tabelle abgeschlossen. Ich fand, da hat oftmals einiges nicht gestimmt. Also sie haben sich merkwürdige Fehler erlaubt, die man so sonst von ihnen aus den letzten Jahren nicht kannte und waren nicht wirklich kontinuierlich stark. Am Anfang der Saison ging es noch so, aber sie sind dann wirklich eingebrochen und weiß nicht, also das hat nicht so richtig gepasst. Das haben sie auch so in den letzten Wochen wieder unter Beweis gestellt. So klar, da war mal der ein oder andere Sieg, mal ein Unentschieden. Aber dann eben auch gerade die letzten drei Spiele wieder Niederlagen. Zum Teil auch gegen Gegner, die man durchaus hätte schlagen können. Beispielsweise Rhode Island. Ich vermute in dem Fall, mein persönlicher Favorit wäre in dem Fall natürlich irgendwie Detroit, weil sie kontinuierlich besser gespielt haben. Aber vielleicht überrascht Tampa ja auch mit viel Playoff-Erfahrung. Und die Partie ist um 0 Uhr, also vielleicht ist es eine Partie, die man sich noch am späten, ich glaube Sonntagabend was ansehen könnte.
Wir haben dann im Westen die nächste Partie, und zwar Memphis gegen Orange County. Und das wären Platz 3 gegen Platz Nummer 6, wenn ich mich nicht vergucke. Memphis auch für mich eine positive Überraschung. Ich hatte nicht gedacht, dass sie nach dem Conference-Wechsel und den dann relativ langen Fahrten oder Flügen doch so gut performen würden. Und sie empfangen Orange County, die wir ja vorhin besprochen haben. Würde ich sagen, ebenfalls eine sehr interessante Paarung. Memphis kann durchaus treffen, hat manchmal Qualitätsprobleme. Orange County sehr motiviert, einige gute Qualitätsspieler im Kader. Da bin ich ganz ehrlich, auch wenn Orange County beide Spiele in der Saison gewonnen hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Heim-Vorteils-Prozentpunkte am Ende auch für einen Sieg für Memphis reichen. Denn so ein Baseballstadion in Tennessee ist sicherlich einfacher für sie zu bespielen, als in Irvine, Kalifornien, über dem Fußballplatz zu rennen. Und daher bin ich sehr gespannt auf die Partie. Und die findet Samstagabend, 7 Uhr deutscher Zeit statt. Also auch sehr, sehr angenehm zu gucken.
Und wer danach noch Fußball sehen will, kann sich ein Spiel aus der Eastern Conference ansehen, nämlich Charleston Battery gegen Pittsburgh. Warum ist diese Partie interessant? Beide Teams sind natürlich schon sehr oft aufeinander gestoßen und haben sich noch nicht so richtig entschieden, wer denn jetzt hier der klare Gewinner ist. Bisher hat Charleston Battery 7 dieser Duelle gewonnen, Pittsburgh hat 6 gewonnen und sie haben sich 10-mal mit einem Unentschieden getrennt. Da sind durchaus zwei Teams, die sich so in den letzten Jahren immer wieder mal auf Augenhöhe begegnet sind. Betrachtet man es auf diese Saison, fällt eine Sache vor allem auf. Pittsburgh hat extrem schwach gestartet, fand ich. Erst so ab Mitte Juli haben sie dann angefangen, kontinuierlich besser zu spielen. Erst von da an haben sie dann wirklich relevant auch Spiele gewonnen. Klar, auch davor haben sie mal die ein oder andere Partie gewonnen, aber das waren eher einzelne Spiele, ansonsten viele Unentschieden und auch sehr viele Niederlagen. Aber so ab Mitte Juli ging es dann wirklich los, dass man gesehen hat, da ist eine kontinuierliche Form mit dabei. Sie haben sich eingegroovt, könnte man sagen. Dagegen Charleston, die hatten eine ganz solide Saison. Da, finde ich, gibt es nicht groß was zu meckern. Auch natürlich wie bei allen Teams, selbst bei Louisville, nicht immer hundertprozentig kontinuierlich. Auch da gab es immer wieder mal Phasen, die schwierig waren. Am Ende haben sie trotzdem auf Platz 2 abgeschnitten mit 18 Siegen und lediglich 6 Niederlagen. Und auch ihre Tordifferenz von 33 Toren ist die zweitbeste aus der Eastern Conference. Ist schon auch der Favorit dieser Begegnung. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung von einem Team, was sich quasi in letzter Sekunde dann doch noch für die Playoffs qualifiziert hat und es sich nicht mehr hat von der Butter nehmen oder die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. So rum.
Gehe ich mit. Eine sehr interessante Partie. Und im Westen kommen wir noch zur letzten Partie. Das ist dann Colorado Springs. Die Jungs aus Colorado. Sie empfangen Oakland Roots, also Colorado gegen Kalifornien. Auch hier wieder eine interessante Partie. Platz 2 gegen Platz Nummer 7. Oakland ist, finde ich, das schwächste Team, was in die Playoffs reingerutscht ist aus dem Westen. Sie haben mich eigentlich nie so wirklich überzeugt in der Saison, haben sehr viele Gegentore kassiert, verlassen sich zu sehr, dass der Keeper oder Johnny Rodriguez einen guten Tag hat. Und Colorado auf der anderen Seite spielt eine echt stabile Saison, hat gute Leute im Kader wie Ronaldo Damus und wirkt deutlich besser. Ich will nicht sagen, dass Colorado den Sieg sicher hat, weil in den Playoffs geht bekanntlich immer alles, aber hier würde ich mich echt am ehesten noch sicher fühlen, da schon ungefähr den Sieger zu erahnen. Und trotzdem bin ich gespannt, wie es ausgeht. Denn wenn Oakland gewinnen sollte und Orange County zum Beispiel auch, hätten wir ein sehr interessantes Kalifornien-Derby in der nächsten Runde.
Die letzte Partie in der Eastern Conference ist zwischen Louisville und North Carolina. Eine klare Sache eigentlich. Also der Favorit ist da unumstritten. Louisville natürlich, die auf Platz 1 in der Eastern Conference abgeschlossen hatten. Völlig zu Recht doch, mit 24 Siegen und lediglich 6 Niederlagen und 4 Unentschieden. Sie hatten damit 12 Punkte mehr als Platz 2. Und ich finde auch, klar, sie sind immer die stärksten gefühlt in dieser Conference. Sie hatten in dieser Saison ein paar Ausrutscher, die man so irgendwie von ihnen gar nicht gewöhnt war. Trotzdem hielt sich das alles im Rahmen. Also man hat schon gesehen, sie spielen da ihr Konzept durch. Sie wissen, was sie machen. Und sie hatten keine großen Phasen, wo man jetzt den Eindruck hatte, dass sie da irgendwie schwächeln würden. Und haben sich nach einer Niederlage immer wieder auch gefangen. Also absolut solides Team, den man in den Playoffs auf jeden Fall was zurechnen muss. Dagegen hat man dann North Carolina, die einfach so eine richtige Auf- und Ab-Saison haben. Also da kann man auch sagen, es gab keine langfristigen Zeiten. Also das, was Louisville hat, dass sie nicht großartig Zeiten hatten, wo sie viele Spiele hintereinander verloren hätten. Das kann man bei North Carolina auch sagen, nur umgedreht. Sie hatten nie Großzeiten, wo sie sehr viele Spiele gewonnen haben, sondern ganz viele Auf und Abs. Also keine Kontinuität drin. Da weiß ich nicht, das ist noch nicht das, was man eigentlich von einem Team erwartet, was in den Playoffs steht. Und wenn sie in diesen Playoffs weit kommen wollen, dann müssen sie da auf jeden Fall an ihrer Verteidigung arbeiten und generell mehr Konzentration wahren, definitiv.
Ich würde sagen, das sind doch sehr, sehr unterhaltsame oder unterhaltsamkeitsversprechende Playoff-Partien. Ich muss zugeben, ich freue mich auf die Partien und ebenfalls auf die in der League One. Was hältst du davon, wenn wir die jetzt nicht groß ansprechen, weil dafür einen größeren Blick in der nächsten Woche auf die Ergebnisse dort werfen?
Klingt nach einem guten Punkt.
Wie üblich gilt, für die es immer noch nicht mitbekommen haben, weil ihr nach 113 Folgen zum ersten Mal mit der USL zu tun habt. Die USL gibt es komplett kostenlos auf YouTube zu sehen. Alle Spiele werden live gestreamt. Alle Livestreams werden bis in alle Unendlichkeit gespeichert. Ihr müsst also nicht so wie ich als Irrer nachts um 3:30 die Partien gucken. Guckt sie, wann sie euch passen, aber guckt sie. Sie sind, haben gute Qualität, bildlich, tonlich, wie eben auf dem Platz und sind kostenlos. Und ich würde sagen, damit diese Folge nicht umsonst gewesen ist, würden wir uns sehr über Feedback freuen. Lasst uns also gerne wissen, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat, wie euch die Playoff-Partien ansprechen oder eben nicht ansprechen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, dann in Folge 114 von Sideline, dem USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.